Es verändert sich gerade sehr. Die Mieten werden teurer, der ganze Kiez wird teurer. Also es wird nicht unbedingt besser, aber es wird anders. Es wird teurer auf jeden Fall. Nein, es wird... Mit dem Croissant auf Tisch 23. es wird einfach mehr wie Kreuzberg. Also da der Bergmann-Kiez ist furchtbar geworden. Das war mal ganz lustig. Jetzt der Gräfe-Kiez dran und als nächstes ist es hier dran. Also wir tragen das wahrscheinlich auch mit zu bei oder wir sind eine Folge, aber besser weiß ich nicht. Ehrlich.
Neukölln in den Kollwitzplatz verwandeln?
Da ist im Moment, glaube ich, genau die Frage, wie kann verhindert werden, also um eben sozial preiswerte Mieten da in dem Gebiet zu halten, dass die kulturelle Attraktivierung des Gebietes umschlägt in so eine ökonomische Verwertung. Und das ist genau die Grenze, die im Moment, glaube ich, erreicht ist und die auch den Konfliktpunkt im Gebiet ausmacht.
Ist nicht mehr das Neukölln, was das damals war. Zeit läuft ab, man merkt das.
Der Traum vom Rand ist ausgeträumt. Neukölln. Symbolische und reale Aufwertung. Eine Erkundung.
Ein Radiofeature von Martin Kaschube in Zusammenarbeit mit Avanti, Projekt Undogmatische Linke. Berlin. Nordneukölln. Zwischen Kreuzberg, dem ehemaligen Flughafen Tempelhof, dem Landwehrkanal und der Ringbahn gelegen. Über 150.000 Menschen leben hier. Die Hälfte von ihnen Migrantinnen und Migranten. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Das Pro-Kopf-Einkommen zählt zu den niedrigsten in Berlin. Die Zahl der Haushalte, die Hartz IV beziehen, liegt bei 30-40%. Noch vor 10 Jahren schrieb das Wochenmagazin Der Spiegel vom größten Sozialamt Deutschlands: Der Ruf Neuköllns ist schlecht. Spätestens seit dem medial inszenierten Skandal um die Rüttli-Schule vom März 2006. Kriminalität und Gewalt bestimmen die Schlagzeilen. Auch wenn viele Anwohnerinnen und Anwohner das anders empfinden.
Also die letzten Jahre, als ich in Neukölln gewohnt habe, da bin ich auch Taxi gefahren und viel nachts Taxi gefahren. Und ich hatte nie ein subjektives Unsicherheitsgefühl, wenn ich irgendwie um 4 oder 5 mit meiner Geldbörse ich habe immer direkt am Räuberviertel abgestellt und rüber zur Kienitzer gelaufen, wo ich gewohnt habe, Richtung Weisekitz rüber. Ich habe mich nie unsicher gefühlt. Und sicher mag es das geben, dass mal der einen oder anderen Oma ihre Handtasche geraubt wird und dass auch Überfälle mal so gibt. Aber eben diese Bedrohungsszenarien von Neukölln, ich glaube, die sind das. Ich könnte es jetzt nicht qua Statistik belegen, aber ich glaube, da ist ganz viel gefühlte Unsicherheit und natürlich auch Medienhype, wenn man so an diesen. Es gab ja mal diesen ganz schlimmen Spiegelartikel vor ein paar Jahren, der so Neukölln quasi zur Bronx von Berlin stilisiert hat. Das ist einfach Bullshit. So, ne?
Sommer 2009. Jenseits stereotyper Klischees und einer nach wie vor großen Anzahl von armen Haushalten wandelt sich Neukölln. Wo vor Jahren niemand so recht hinziehen wollte, befinden sich heute, besonders in den an Kreuzberg gelegenen Kiezen, zahlreiche Cafés. Renovierte Altbauten bestimmen mehr und mehr das Straßenbild. Auf Wohnungsanzeigen melden sich mittlerweile Dutzende Bewerberinnen und Bewerber. Und die Mieten steigen. Besonders betroffen ist der zwischen Cottbusser Damm, Sonnenallee und Landwehrkanal gelegene Reuterkiez, der direkt an Kreuzberg grenzt. Aber auch andere Viertel, wie der Schillerkiez westlich der Hermannstraße, haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Katrin hat zusammen mit anderen die Kiezgruppe Neukölln gegründet, um sich über die Entwicklung zu informieren. Sich und die Öffentlichkeit. Herausgekommen ist eine Ausstellung, die an verschiedenen Orten im Kiez gezeigt wird. Rückblickend meint Katrin:
Zuerst haben wir einfach nur recherchiert und geguckt, was in Neukölln gerade eben aktuell los ist und haben eben auch mit den Mieten da ein bisschen was verglichen und irgendwie uns das gegenseitig vorgestellt. Und da war es noch so, dass wir so sehr zurückhaltend waren und gesagt haben, naja, man sieht halt erstmal nur, dass das Image so ein bisschen aufgewertet wurde von Neukölln. Also, dass es ja in der City Artikel gibt oder dass es einfach ein bisschen so hipper geworden ist, aber dass sozusagen noch nicht so wirklich eine Verdrängung von Leuten zu erkennen war oder noch nicht irgendwie eine große Veränderung hier. Und das war halt vor einem Jahr, wo wir da angefangen haben. Ich finde, also, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass halt mittlerweile das hat sich schon noch mal stärker verändert hat. Und als wir die Ausstellung dann jetzt aktuell ausgestellt haben, konnte man auch bei verschiedenen Mieterreports oder Mietenvergleichen halt sehen, dass da auf jeden Fall die Tendenz ist, dass die Mieten vor allen Dingen im Reuter-Kiez, also in den anderen Bezirken halt noch nicht, aber im Reuter-Kiez ein bisschen höher sind als sonst in Neukölln. Und dass da eben auch in den Mieterreports oder in Mietervergleichen von eben einer Imageaufwertung oder von einem Zuzug aus Kreuzberg halt gesprochen wird. So. Und das ist halt schon mal ein Unterschied zu halt von vor einem Jahr.
Das empfinden auch viele Anwohnerinnen und Anwohner so. Insbesondere im Reuter-Kiez, wo laut des Wohnungsmarktberichts der landeseigenen Investitionsbank Berlin aus dem Jahr 2008 die Mieten mit 5,50 Euro pro Quadratmeter deutlich über dem Durchschnitt von Neukölln liegen.
Oh, Mieten? Das ist ja nun ein Wahnsinn, ey. Eine Einzimmerwohnung, die kostet fast 400 Euro, kann man sich als Hartz-IV-Empfänger nicht mehr leisten. Ja, und dann wundern die Leute sich immer, warum immer mehr Leute auf der Straße sitzen.
Was ich miterlebt habe, ist, dass Vermieter, mit dem ich Kontakt hatte, der hier auch in der Weserstraße ein Haus hat, die Mieten so drastisch anziehen will, gerade im Moment, wo dann schon wieder die Maklerin gesagt hat, es ist noch ein Tick zu früh, aber also es ist auf jeden Fall dran, es geht hier auch schon wunderprächtig los hier mit den Mieten langsam. Ne? Also ich bin jetzt auch erst ja seit Oktober hier jetzt hier in diesem Gebiet und es ist jetzt, also die checken das einfach. Die Vermieter sind nicht dumm und zum Nachteil halt der Mieter, ne? Das ist ja klar.
Während Mieterinnen und Mieter bereits erste Verdrängungen aus dem Kiez infolge gestiegener Mieten feststellen, zeigen sich die Experten noch zurückhaltend. Die steigenden Mieten im Norden Neuköllns ordnen sie eher in die allgemeine Entwicklung des Berliner Immobilienmarkts ein. Der Berliner Stadtsoziologe André Holm:
Für Neukölln oder insbesondere den Teil von Nordneukölln, der rund um den Reuter-Kiez ist, der dann ja auch als Kreuzköln gemakelt oder dargestellt wird, würde ich so eine anfängliche Pionierphase eines Aufwertungsprozesses konstatieren, also der gerade die symbolische Umbewertung durchgemacht hat in den letzten Jahren, der durch eine Veränderung des kulturellen und Gewerbeangebots im Gebiet geprägt ist und durch den massiven Zuzug von Studierenden, also der schon auch immer dort war, der jetzt aber durch diese veränderte Gewerbestruktur noch sichtbarer geworden ist. Und was wir im Moment, glaube ich, noch nicht ablesen können, jedenfalls nicht an statistischen Daten, ist tatsächlich eine relevante Steigerung der Mieten. Also die steigen da so stark, wie sie auch in Kreuzberg oder in anderen Teilen von der Berliner Innenstadt steigen. Und wir haben auch noch nicht diese massiven wohnungswirtschaftlichen Umbrüche. Also gibt im Moment noch nicht die Beobachtung, dass es viele Eigentümerwechsel gibt. Es gibt noch nicht allzu viele Beobachtungen von umfassenden Modernisierungsstrategien oder Dachgeschossaufbauten, also die dann ja typisch für einen ausgeprägten Gentrifizierungsprozess sein müssten.
Der Begriff Gentrifizierung, Englisch Gentrification, hat sich in den vergangenen Jahren von einem wissenschaftsinternen Forschungskonzept zu einem weithin bekannten Begriff entwickelt. Der Name wurde bereits 1964 von der Soziologin Ruth Glass geprägt und leitet sich vom englischen Wort Gentry ab. Gentrification umfasst einen Prozess bürgerlicher Wiederaneignung. Die Bürger holen sich die innerstädtischen Viertel, etwa aus der Jahrhundertwende, zurück. André Holm beschreibt den Begriff folgendermaßen.
Es ist zunächst ein sozialwissenschaftliches, geografisches Forschungskonzept gewesen, was den Wandel in Innenstadt Vierteln in Metropolen in 60er, 70er Jahren beschrieben hat. Und der Prozess, den die Gentrification beschreibt, ist ein Prozess der baulichen und ökonomischen Aufwertung von innerstädtischen Wohnvierteln, die lange Zeit verfallen und ökonomisch vernachlässigt waren, der in der Regel einhergeht mit einem umfassenden kulturellen Wandel der Nachbarschaft und einem symbolischen Wandel des Images von diesen Vierteln und mit einem weitgehenden Austausch der Bevölkerung, nämlich von Statusniederen zu Statushöheren, die im Zuge dieser Aufwertungsmaßnahmen über ökonomische Prozesse in der Regel moderiert ausgewechselt werden. Also das wäre so die Kurzfassung von so einem Gentrification-Begriff. Und man sieht daran, dass der schon sehr facettenreich ist, also dass der sich mit baulichen, architektonischen Fragestellungen beschäftigt, dass der ökonomische Dimension mit in den Blick nimmt, stadtpolitische, symbolische, kulturelle Dimensionen in dem Prozess sind davon relativ großer Bedeutung und das macht auch die Attraktivität als Forschungskonzept aus.
Gentrifizierung beschreibt demnach die Aufwertung von Stadtvierteln durch Kneipen, Cafés und Galerien und eine Veränderung der Gewerbestruktur weg von Nutzungen des täglichen Bedarfs wie Bäckereien, Gemüseläden und ähnlichem. Begleitet wird ein solcher Prozess durch eine Verdrängung der alteingesessenen Bevölkerung, die irgendwann die steigenden Mieten nicht mehr bezahlen kann. Als fast schon klassisches Beispiel für Gentrifizierung steht der Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg und dessen Inbesitznahme durch einen neuen Mittelstand seit den 90er Jahren. Nach der Aufwertung des Bezirks haben schätzungsweise 50-80% der ehemaligen Mieterinnen und Mieter den Bezirk verlassen oder sind an dessen Ränder ausgewichen.
Zu. Vielleicht können wir eine zweite Reihe so anbinden, dass dann das Volumen vergrößert wird, oder? Ist das dann richtig gedacht? Guten Tag, Bayer, oder? So eine zweite Reihe?
In der Nähe des Neuköllner Rathauses in der Emsstraße versammelt sich der Unternehmerstammtisch Punkt 20 im Hof des Restaurants Esskultur. Es ist voll. Tische müssen dazugestellt werden, damit alle Platz finden. Der Initiator Klaus Gerstmann zeigt sich zufrieden.
Also die Anzahl der Gäste zeigt, dass das Interesse groß ist. Es waren noch nie so viele bis jetzt, sag ich mal, um die Uhrzeit vorhanden. Wir erwarten auch noch bis zu 21 Uhr noch andere Gewerbetreibende, die zugesagt haben. Und man sieht also, dass ein Interesse vorliegt, in dem Bezirk irgendwelche Akzente zu setzen, zusammenzukommen, einfach zu reden. Gegenüber unserem Ladenbüro ist ja ein sehr nettes Café, hat sich da etablieren können. Und es ist wirklich zu sehen, wie da wirklich mehr Studenten sich in dieser Sache des Richardplatzes sich vorwagen, spazieren gehen. Also ich glaube, es hat sich wirklich einiges getan.
Ja, könnte also noch ein bisschen, also Richtung Richardplatz mehr oder weniger, da ist ja war so Sonnenallee und Karl-Marx-Straße, so die Gegend, das muss noch ein bisschen, da ist noch nicht so, aber jetzt so Herzbergstraße und so, wird langsam. Der Leerstand kriegen wir vielleicht weg irgendwo.
Die Minigolfanlage, die imponiert mir auch immer mehr.
Oben
am Herzbergplatz. Also voll wunderbare Idee, wunderbare Einrichtung.
Läuft schon.
Selbst unsere Geschäftsleute habe ich dort spielen sehen, also wenn ich das so sagen darf. Also selbst nach der Arbeit. Also da wird gerne gegen 17 Uhr eine ruhige Kugel geschoben. Also es ist wirklich nett zu sehen. Also wirklich.
Wie gesagt, wir sind noch am Aufbau mit der Herzbergstraße. Die wollen wir ein bisschen attraktiver machen. Und wir müssen jetzt direkt an die Hausverwaltung ran, an die Hausbesitzer und mit denen persönlichen Kontakt führen. Und dass wir da den Leerstand schon mal in der Richtung, da sind etliche Lokale, die wir wieder in Angriff, also die jetzt wieder aktiviert werden könnten. Das wäre natürlich eine super Geschichte.
Während die zahlreichen neuen Cafés und Galerien im Norden Neuköllns einen ersten Schritt hin zu einer kulturellen Aufwertung markieren, hat sich auch auf symbolischer Ebene bereits ein Wandel vollzogen. Dieser spiegelt sich unter anderem in der Bezeichnung Kreuz Köln, eine sprachliche Zusammensetzung von Kreuzberg und Neukölln, die mittlerweile von Zeitungen wie dem Tagesspiegel konsequent verwendet wird.
Mir fällt der auf, dass der verstärkt Verwendung findet, wenn es um die Annoncierung von Kulturveranstaltungen sind, die eben doch über den Gebietsrahmen hinaus Leute einladen sollen. Und dass es in Immobilienanzeigen sozusagen zum Standard geworden ist. Also dass aus diesem irgendwie Kreuzberg-Nähe, wenn Wohnungen in der Friedelstraße oder am Reuterplatz vermietet werden, jetzt sehr deutlich irgendwie dieses Kreuz Köln oder auch Reuterplatz selber als sozusagen gute Adresse drin vorkommt.
Ilse Wolter vom Quartiersmanagement Reuterplatz sieht in dem Begriff vor allem die Gefahr, dass die nach wie vor existierenden sozialen Realitäten im nördlichen Neukölln verwischt werden.
Und wir merken das einfach, weil täglich hier zwei Leute, nicht gerade jetzt in den Sommermonaten, aber so den Rest des Jahres kommen hier zwei Leute an und sagen, wir wollen hier uns ansiedeln, wissen Sie nicht, eine Wohnung. Dann können wir immer nur sagen, mit Wohnungen haben wir hier gar nichts zu tun, da müssen Sie selber gucken und so. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn sich das gerade so rumspricht, und ich meine, die Presse tut da einen Teil dazu bei. Gestern im Tagesspiegel wir Einsatz in Kreuz Köln. Ja? Mit dieser Kreuz Köln-Diskussion ist das auch irgendwie wie so eine sich selbst bestätigende Prophezeiung irgendwie, ne? Dass das so hip gemacht wird. Ja? Faktisch haben sich die Lebensverhältnisse von einem großen Teil der Bewohner überhaupt nicht verbessert, weil wir haben ja immer noch einen Stamm von Arbeitslosen, die einfach weiterhin auch arbeitslos sind und weiterhin von Transferleistungen leben müssen. So, ne?
Eine solche Kritik findet Carsten Brückner, Rechtsanwalt und Vorsitzender des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins Berlin-Neukölln, nicht nachvollziehbar.
Also was den Begriff selber angeht, den sehe ich neutral. Mir ist durchaus bekannt, dass es Leute gibt, die sagen, sie wollen den Begriff nicht verwenden, weil Neukölln Neukölln ist und Kreuzberg Kreuzberg. Ich sehe es eher positiv, weil ja mit der Entwicklung, die früher in Kreuzberg stattgefunden hat, also eine Aufwertung eigentlich der Wohnquartiere, wenn die auf Neukölln überschwappt und das auch sprachlich umgesetzt wird, halte ich das eher für positiv als für negativ. Dass Kreuzberg und Neukölln eine gemeinsame Grenze haben, insbesondere am Cottbusser Damm, das ist halt so, das kann man einfach nicht wegdiskutieren.
Die Aufwertung der nördlichen Neuköllner Kieze liegt im Interesse des Berliner Senats. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und die Bezirksverwaltung Neukölln bemühen sich mit unterschiedlichen Projekten und mit Hilfe öffentlicher und privater Träger um eine schnelle Attraktivierung der Kieze. Martin, der innerhalb der Gruppe Avanti zum Thema arbeitet, sieht eine deutliche Mitverantwortung des Senats und der einzelnen Bezirksämter für die Gentrifizierungsprozesse.
Sie fördern die schon in der Form, dass Sie beispielsweise sowas wie Quartiersmanagement einführen oder so eine Zwischennutzungsagenturen schaffen. Also Instrumente, die zwar einerseits dazu dienen, so Bürgerbeteiligung in den Kiezen zu sichern, zu gucken, was sind überhaupt die Probleme in den Kiezen, andererseits aber auch ganz stark so auf Umfeldaufwertung setzen. Und Umfeldaufwertung ist natürlich ein Mosaikstein in diesem Bereich oder in diesem Prozess der Gentrifizierung. Und insofern wird das auch bewusst vom Senat gefördert. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass sozusagen in deren Interesse jetzt unbedingt ist, dass Mieten steigen. Aber sie setzen wesentliche Voraussetzungen.
Der Berliner Senat hat im Rahmen des seit 1999 bestehenden Bund-Länder-Programms Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf, soziale Stadt, 11 Gebiete in Neukölln als entwicklungsbedürftig angezeigt. Die Förderung unterteilt sich in 4 Dringlichkeitsstufen. 8 der Quartiere befinden sich im Norden Neuköllns und decken somit nahezu das gesamte Gebiet nördlich des S-Bahn-Rings ab. Sie unterliegen jeweils der höchsten Dringlichkeitsstufe mit dem Namen starke Intervention. In ihnen wurden in den vergangenen Jahren jeweils sogenannte Quartiersmanagements eingesetzt. Diese wiederum werden größtenteils von der Privatfirma Brandenburgische Stadterneuerungsgesellschaft mit Sitz in Potsdam betrieben. Ilse Wolter vom Quartiersmanagement Reuterplatz.
Also die Quartiersmanagement soll praktisch die Probleme der ausgewiesenen Gebiete, soll es erfassen, wo es möglich ist, beheben und die Probleme mildern, beziehungsweise wenn die vor Ort nicht gelöst werden können, und das sind eine ganze Reihe von Problemen, dass sozusagen die Dimension des Problems oder Fehlentwicklung einfach in die Verwaltung oder in die Politik weiter melden. Also das ist, wir sind so wie so ein Indikator oder so ein Anzeiger für das, was in den Gebieten läuft. Wir haben ja so Handlungsfelder, die reichen von Integration, Verbesserung der sozialen Infrastruktur, Verbesserung der Wirtschaft, der wirtschaftlichen Bedingungen, der Beschäftigungsverhältnisse, der Integration, der kulturellen Entwicklung, der persönlichen Entwicklung. Das ist so ein ganz breites Spektrum, was sich aber auch immer sehr stark nach den Gegebenheiten vor Ort richtet, wo man eigentlich ansetzt. Man guckt einfach im ersten Schritt, wo sind die Probleme, aber wo sind auch die Potenziale. Also das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn man Quartiersmanagement macht. Die Gebiete sind zwar, haben von den Indikatoren her, haben die große Probleme, aber da sind immer auch Stärken vor Ort. Ja? Und eine Stärke zum Beispiel sind die Leute, die da wohnen, weil die haben oft ganz dezidierte Vorstellungen, wo sich an welchen Stellen was verbessern soll.
Die jeweiligen Quartiersmanagements arbeiten eng mit der Zwischennutzungsagentur zusammen, einer privaten Agentur, die im Verbund mit Immobilienbesitzerinnen und Besitzern verbilligte Geschäftsräume auf Zeit vermittelt.
Wir haben ja hier einen exorbitanten Ladenleerstand gehabt. Im ganzen Gebiet unheimliche Leerstände. Wir haben wirklich klare Bedarfe genannt bekommen, dass sich die Sachen wiederbeleben sollen, dass auch zum Beispiel die Gewerbetreibenden, der Bäcker hier irgendwo mitten im Gebiet, der hatte ja kaum noch Kundschaft oder der Zeitungsladen oder sowas, ja. Das heißt, die wollten auch, haben auch das befürwortet, dass sich hier ein bisschen was tut, ne? Und dann haben wir vor 2005 fing das an, haben wir dann die Zwischennutzungsagentur für uns geworben und die hat mal so mit so einer Pilotphase angefangen und hat überlegt, wie kann man diesen Ladenleerstand als Potenzial bewerten und auch nutzen und wie kann man aber andererseits diese Läden dann auch beleben.
Während die Quartiersmanagements Projekte wie Bürgerbeteiligung und Bildungsarbeit fördern, sind ihre Aktivitäten gleichzeitig nicht unumstritten. André Holm.
In der konkreten Ausgestaltung des Quartiersmanagements in Berlin gibt es Zielvorgaben, die darauf gerichtet sind, die Sozialstrukturen der Gebiete, also die Einkommen, die Arbeitslosigkeitsquote, den Bildungsstatus der Bevölkerung möglichst aus dieser abgehängten Situation herauszuholen und dem Berliner Durchschnitt anzugleichen. Und das könnte mit viel, viel mehr Geld, als dem Quartiersmanagement zur Verfügung steht, geschafft werden, indem man die Bewohner, die Benachteiligten in diesen Gebieten qualifiziert, indem man den Arbeitsangebote übers Quartiersmanagement organisiert, indem man die lokale Ökonomie stärkt etc. Die Praxis sieht aber eher so aus, dass das Quartiersmanagement häufig Angebote formuliert, die für eben diese besser gestellten Gruppen von Interesse sind und von Attraktivität sind. Also du kannst dasselbe Ziel, nämlich also eine statistischen Durchschnittsangleichung, auch erreichen, wenn du Mittelklassehaushalte dazu bringst, ins Gebiet zu ziehen oder die Mittelklassehaushalte, die schon da sind, davon abhältst, wegzuziehen, indem du sagst, wir haben hier interessante Angebote für euch. Und die Quartiersmanagements haben in der Regel so eine Mischung von Angeboten. Also da gibt es durchaus sinnvolle Initiativen Richtung Sprach- und Bildungserwerb von migrantischen Haushalten oder Projekte für türkische Mütter, die in Selbstorganisierungsprozesse einbezogen werden, um Einfluss auf die Bildung ihrer Kinder in den Schulen besser nehmen zu können. Also das macht das Quartiersmanagement auf, aber viel Kraft und Ressourcen werden eben auch immer dazu aufgewandt, das Image von einem Gebiet zu verbessern, also weil das ist die Logik eben dieser Mittelklassenattraktivität, die da angestrebt wird. Und ein sehr deutliches Beispiel für diese sozial selektive Quartiersarbeit ist eben diese Initiative der Zwischenraumnutzung, die mittlerweile über 80 oder fast 100 Gewerberäume in dem Gebiet um den Reuterplatz an junge Gewerbetreibenden, Gründungsinitiativen etc. vergeben haben, die also vorher leer standen, wo mit den Eigentümern irgendwelche Deals abgesprochen wurden, um diese Zwischennutzung zu ermöglichen. Und wenn wir uns diese Struktur von diesen 80 bis 100 Zwischennutzungsräumen anschauen, dann fällt da diese Diskrepanz zur Bevölkerungsstruktur im Gebiet sehr deutlich auf, weil das nämlich zu zwei Dritteln Läden sind, die eher ein studentisches, künstlerisches Milieu ansprechen, die also vom Designerladen bis zur mehr oder weniger innovativen Kneipe reichen und die einen starken Beitrag auch dazu geleistet haben, dass das Gebiet für ein spezifisches, eher kulturell interessiertes Milieu in Berlin eine höhere Attraktivität hat als zuvor.
Einen Gentrifizierungsprozess sieht Ilse Wolter vom Quartiersmanagement nicht.
Da gibt es sicher eine Diskussion drüber. Ich finde sie manchmal ein bisschen zu stark diese Ebene betont. Ich denke, wir sind noch weit davon entfernt, hier ein Gebiet der Gentrification zu werden. Überhaupt, also da sind wir echt noch meilenweit entfernt. Weil wenn man die Sachen ansieht. Also wir haben erstmal haben wir, und das hat die Häusermann-Studie wiederum bestätigt, haben wir ja von den sozialen Indikatoren her, haben wir nur in ganz wenigen Punkten leichte Verbesserungen. Und wenn ich mal so ein Beispiel nennen kann, also wenn rundum in Nordneukölln 70% der Kinder in Haushalten mit Transfereinkommen liegen, dann ist das schlimm. Wenn bei uns 65% oder 67% der Kinder in Transfereinkommenshaushalten leben, dann ist das 3% besser, aber es ist immer noch ein Skandal, diese Zahl.
Auch der Vorsitzende des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins Neukölln, Dr. Carsten Brückner, findet die Diskussion übertrieben.
Wir müssen einmal gucken, wo kommen wir her? Wir kommen von einem schlechten Erscheinungsbild, vom Leerstand her. Jetzt haben wir die letzte Aktion, die ganz groß gelaufen ist, war, dass die Eigentümer die Baumscheiben selbst bepflanzt haben im Reuter Kiez. Das Straßenbild hat sich verbessert. Die Geschäfte sind vermietet, was natürlich eine größere Ansprache auch auf Wohnungsinteressenten hat. Dass jetzt die Situation so ist, was das Erscheinungsbild angeht oder was das kulturelle Angebot angeht, dass sich dadurch jemand verdrängt fühlt, kann ich nicht nachvollziehen.
Ilse Wolter vertraut nicht zuletzt darauf, dass Gebiete wie Neukölln für größere Investoren gar nicht interessant sind.
Gerade im Rahmen von diesem Hauseigentümerprojekt haben wir mal so einen Vortrag gehört von so einem ganz, so einem sehr gewieften, europaweit agierenden Immobilienmakler. Die Renditeerwartung ist für die nächsten 10 Jahre gering, hat er ganz eindeutig auch für den Berliner Standort gesagt. Und insofern kommen dann diese Anleger, die hier diese Hauspakete kaufen, das ist mir noch immer im Ohr, dass er gesagt hat, die kommen in den Niederungen der Hausbewirtschaftung an. Ja, also das heißt es hier auch, diese schnelle Rendite, wir kaufen jetzt mal 1000 Wohneinheiten und verkaufen die mit 100% Gewinn, das ist hier überhaupt nicht zu realisieren. Ja, also das denke ich mir nicht.
Eine solche Einschätzung ist aus Sicht der Stadtsoziologie bestenfalls naiv. Bezüglich der kulturellen Aufwertung und deren Folgen meint André Holm,
das ist eine sozusagen bewusst gewählte symbolische Aufwertungsstrategie, die aber sich der Konsequenz, dass das irgendwie auch eine neue Attraktivität des Gebiets für Investoren nach sich zieht, völlig ausblendet, weil die bisher häufig argumentieren, es gibt in Berlin gar nicht eine groß genügende Nachfrage nach teuren Wohnungen, es gibt gar keine Investoren, die sich dafür interessieren und deshalb würden wir hier quasi also luftleeren Raum ohne ökonomische Rahmenbedingungen agieren können. Und das ist, und das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, sehr deutlich gezeigt in der Berliner Wohnungsmarktentwicklung, ein ziemlicher Trugschluss gewesen, dass eben auch Eigentümer und Investoren in Gebieten, in denen sich eine hohe Konzentration sozial benachteiligter Gruppen konzentriert, nicht davor Halt machen, dort die Mieten zu steigern oder in kleinem Maße Investitionen dort auszuprobieren, die auch für eine höhere Verwertung stehen. Also Kreuzberg ist dieser Prozess schon stärker fortgeschritten, wenn wir uns Wrangelkiez anschauen, also wo es eine massive Modernisierungswelle in den letzten Jahren gegeben hat, wo es viele Eigentümerwechsel gegeben hat, wo es einen verstärkten Trend zur Umwandlung in Eigentumswohnungen gibt, wo mit dem Karloft also auch symbolisch völlig neue Standards der Aufwertung sich im Stadtteil niederschlagen. Also das ist so ein bisschen der Vorbildprozess, den man sich auch für Neukölln vielleicht nicht in der Ausprägung, aber in der Tendenz zumindest vorstellen kann.
Am nördlichsten Punkt Neuköllns, direkt am Maybachufer, wo sich der in zahlreichen Touristenführern beworbene türkische Wochenmarkt befindet, treffen wir Reinhold Steinde. Der gebürtige Schwabe arbeitet als Beamter in der Nachlassabteilung des Amtsgerichts Charlottenburg und veranstaltet nebenbei Stadtteilführungen durch Neukölln.
Die ganze letzte Jahre in der Medien, das war immer Gewalt, Wegzug, Schmutz, Leerstand, Depression, Resignation. Also das war das, was wir alle gekannt haben. Und das ist ja nur transportiert worden von den Medien. Und dann habe ich gedacht, da setzt jetzt einfach was dagegen. Da polarisierst du jetzt genauso wie die, aber in die andere Richtung. Also so gehe ich bei meinen Stadtteilführungen in Geschäfte, die neu eröffnet worden sind, zeige junge Leute, stelle junge Leute vor, die ein Kunstprojekt angefangen haben in Neukölln, zeige die Geschichte, da wo auch Neukölln stolz drauf sein kann, einfach mal diesen anderen Aspekt als Gegengewicht. Mein Traum wäre, dass so ganze Busladungen aus Schwabe herkommen, nach Neukölln. Die führe ich dann rum, dann habe die durch, also schon mal die Verständigungsschwierigkeiten mit der Berliner Schweck, mit der Berliner Stadtführer. Und dann wäre natürlich auch sowas da, dass ich denke, die können da auch noch einkaufen, gell? Ich weiß ja noch, dass in Schwabe einfach noch das Geld da ist, gell? Aber da bin ich leider noch sehr weit davon entfernt, weil die, also Touristen kommen ganz selten, sage ich Ihnen ganz offen. Ich habe schon Mühe und Not damit, dass ich Leute herbekomme aus Charlottenburg. Also das kommt, langsam fängt das an, dass die neugierig werden. Und danach auch wieder weggehe und sage, hoppla, so habe ich Berlin noch gar nicht kennengelernt oder Neukölln noch gar nicht kennengelernt.
Nach der weiteren Entwicklung gefragt, wird Reinhold Steinle nachdenklich. Eine Entwicklung wie im Prenzlauer Berg schließt er allerdings aus.
Ich glaube, es gibt nicht der Effekt der Prenzlauer Bergisierung heißt, glaube ich. Den wird es hier nicht geben. Das ist meine Einschätzung. Also das glaube ich, das wird hier nicht passieren. Ist auch meine Hoffnung, sage ich ganz ehrlich. Deswegen ist das auch so meine Prognose.
Joachim Oellerich von der Berliner Mietergemeinschaft konstatiert eine anhaltend schwierige Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt.
Der Senat betreibt seit Jahren, also seit Wendezeiten, eine mittelschichtorientierte Politik und eine Politik, eine neoliberale Stadtpolitik. Neoliberale Stadtpolitik meint in allererster Linie Deregulierung, meint vor allem aber Verkauf von Wohnungsbaugesellschaften, Privatisierung. Und das ist hier in Berlin leider ganz extrem der Fall geworden. So haben wir in dieser rot-roten Koalition die meisten Privatisierungen, die jemals stattgefunden haben. Wir hatten am Anfang, als die Koalition eingesetzt hatte, als sie ins Amt ging, 400.000 Wohnungen im öffentlichen Eigentum und haben jetzt noch ca. 250.000 landeseigene Wohnungen. Das ist ein Potenzial, was kaum noch reicht, um Mietentwicklung wirklich zu steuern, um dämpfend einzugreifen. Das Zweite ist, dass diese Wohnungsbaugesellschaften auch vollkommen auf Marktkompatibilität ausgerichtet worden sind. Sie arbeiten nur noch betriebswirtschaftlich, sie arbeiten profitorientiert. Und das wird immer wieder von allen Fachexperten festgestellt in allen Untersuchungen, dass die Mieten in öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften nicht niedriger sind als im privaten Sektor. Das Dritte ist, es gibt hier in dieser Stadt quasi keine Wohnungspolitik und keine Baupolitik mehr. Es ist ausgerichtet auf Mittelschicht, das ist ein neoliberales Kennzeichen, Mittelschichten, die Neoliberalisierungsgewinnler, ist die tragende Schicht für die Politik und das drückt sich aus in so ungefähr dem Einzigen, was wohnungspolitisch von der Senatsverwaltung Stadtentwicklung, ist ja schon typisch, dass es kein eigenes Bauressort mehr gibt, sondern nur noch eine Stadtentwicklung, die von der Frau Junge-Reier verwaltet wird. Das Einzige ist ein Baulückenmanagement, das Brachen, die im landeseigenen Besitz sind, Baugruppen, mittelschichtigen Baugruppen zur Verfügung gestellt werden. Baugruppen sollen auch am Flughafen Tempelhof eine große Rolle spielen. Dort wird innovatives Wohnen angepriesen, das natürlich nicht denen zugutekommt, die hier langsam aber sicher auf preiswerten Wohnraum angewiesen, die ihn kaum noch finden und in tatsächlich eine Marktenge steuern.
Ja, die Stadtpolitik ist, also zumindest in Fragen der sozialen Auswirkungen von Stadtpolitik, absolut wirklichkeitsfremd. Also mit der Setzung, mit dem weitgehenden Verzicht auf wohnungspolitische Regulation, also die wir eben seit der Jahrtausendwende massiv beobachten, also Privatisierung öffentlicher Wohnungen, Einstellung der Förderprogramme, Verzicht auf die Mietobergrenzen, weil es da Gerichtsverfahren gab, die die damalige Anwendungspraxis in Frage gestellt haben. Und diese drei Instrumente wurden ja nie versucht zu kompensieren oder mit anderen Sachen zu ersetzen. Und das Argument war häufig, dass auf einem gesamtstädtischen Level Leerstandsquoten überdurchschnittlicher Größe vorzufinden sind, dass also das Gesamtwohnungsangebot in Berlin für die Bevölkerung ausreichend sei. Und hinter dieser Gesamtstadtperspektive wurde sich letztendlich davor gedrückt, für bestimmte Gebiete in der Stadt sozial orientierte Entwicklungskonzepte zu gehen und zu entwickeln.
Tatsächlich argumentiert der Senat, dass innerhalb Berlins 100.000 Wohnungen leer stünden, von einem knappen Angebot also keine Rede sein könne. Circa die Hälfte dieser Wohnungen entsprechen allerdings nicht den normalen Mietstandards, wie der Berliner Mieterverein im September 2009 in einer Studie feststellte.
Solche Wohnungen sind am Wohnungsmarkt faktisch nicht verfügbar und können deswegen auch nicht als vermietbare Leerstandsobjekte gewertet werden. Auch auf einem angespannten Wohnungsmarkt würden solche Wohnungen nicht nachgefragt.
Für die Wohnungspolitik innerhalb der Berliner Regierung verantwortlich ist die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung unter der SPD-Politikerin Ingeborg Junge-Reyer. Die Senatorin, die nicht nur wegen ihrer Politik bezüglich des Flughafens Tempelhof in der Kritik steht, sondern auch wegen des Ausbaus der Stadtautobahn A100 und des Großinvestorenprojekts Mediaspree, sieht ihre Wohnungs- und Mietenpolitik allerdings als Erfolg an. Noch im April 2009 teilte sie mit:
Berlin bleibt eine Stadt der bezahlbaren Wohnungen.
Verfolgt man die öffentlichen Äußerungen Junge-Reyers, drängt sich der Eindruck auf, dass die Senatorin eine ganz andere Stadt meint, wenn sie von Berlin spricht. Denn alle Studien zeigen, dass die Mieten berlinweit steigen. Auch der Wohnungsmarktbericht der Investitionsbank Berlin konstatiert, dass preiswerter Wohnraum für arme Haushalte knapp wird.
Die starke Verringerung der gebundenen Wohnungsbestände in den kommenden 10 Jahren wirft die Frage auf, wie mittel- bis langfristig eine adäquate Wohnraumversorgung von Haushalten mit geringen Einkommen bzw. anderweitigen Marktzugangsschwierigkeiten sichergestellt werden kann.
Das Fazit Junge-Reyers in Hinblick auf die Entwicklungen der vergangenen Jahre im Bezirk Prenzlauer Berg liest sich bezüglich Neuköllns wie eine Drohung. Ganz abgesehen von den offensichtlichen Falschaussagen der SPD-Senatorin.
Es wird niemand in ein Randgebiet verdrängt. Wer in Prenzlauer Berg eine Wohnung hat, muss diese Wohnung nicht verlassen. Doch gibt es auch Wohnungen, deren Eigentümer versuchen, höhere Mieten durchzusetzen, wenn die Wohnung frei geworden ist. Die werden akzeptiert von Menschen, die zuziehen. Wer aus München oder Hamburg kommt, ist andere Mieten gewohnt. Aber sogar in Prenzlauer Berg sind die Durchschnittsmieten nicht wesentlich oberhalb des Mietspiegels. Nehmen wir zum Beispiel den Keuwitzplatz, ein Sanierungsgebiet. 9.000 Menschen lebten dort zur Wendezeit. Noch 1995 sind die Menschen weggezogen. Dann wurden 7.000 Wohnungen saniert, die Kitas und Schulen, die Parks und die Spielplätze in Ordnung gebracht. Und die Mieten sind geblieben, bei durchschnittlich 5,50 Euro pro Quadratmeter. 50% der Mieter dort zahlen sogar weniger als 5 Euro pro Quadratmeter. Die behutsame Stadterneuerung hat das Gebiet attraktiver gemacht für die, die dort wohnen. So werden wir in Neukölln-Nord und in der Turmstraße in Moabit weiterarbeiten.
In den nächsten Jahren könnte die Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt dramatisch werden. So Joachim Oellerich von der Berliner Mietergemeinschaft.
Wir haben aber jetzt, und dafür ist die rot-rote Koalition verantwortlich, keine Wohnungspolitik mehr. Ich will hier nicht unnötig dramatisieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir in 2 Jahren eine Marktenge haben, die uns an Wohnungsnot gemahnt, ist sehr groß.
Na, ist im Prinzip so genau diese neoliberale Orientierung an dem, was man als eine unternehmerische Stadtpolitik bezeichnen könnte, die einerseits hinsichtlich der eigenen Ausgaben wie ein Unternehmen agiert und eigene Ausgabeposten sozusagen immer nach Gewinnen und Verlusten bewertet. Also gerade die Diskussion um die Wohnungsbaugesellschaften wurde ja stark damit begründet, zu sagen, wir können uns die nicht leisten, die schreiben rote Zahlen, müssen deshalb verkauft werden. Da wurde also an keiner Stelle gesagt, die haben ja auch eine gesellschaftliche Funktion, die wir uns das und das kosten lassen wollen, ganz bewusst so. Das heißt also, das ist die eine Dimension von so einer unternehmerischen Orientierung, was deutlich bedeutet, Ausgaben für soziale Stadtpolitiken werden gekürzt und eingeschränkt und es wird sozusagen eher privaten Kräften überlassen. Die zweite Dimension ist, dass sich Städte in diesem Konzept von unternehmerischen Stadtpolitiken in Konkurrenz zu anderen Städten sehen. Also das taucht auch in der stadtpolitischen Debatte oder wenn man den Bürgermeister im Reden hört, immer wieder auf. Also dass Berlin sich als Standort für Messen, für Sportgroßereignisse, für bestimmte Unternehmen, für eine kreative Schicht und so weiter oder als Bildungshauptstadt oder als kreative Stadt etablieren soll. Und wenn man so eine unternehmerische Orientierung, Konkurrenz mit anderen, um ganz bestimmte umworbene Schichten hat, dann richtet man natürlich auch die gesamte Stadtpolitik, also auch die Wohnungspolitik, darauf auf zu fragen, was ist denn für diese umworbenen Schichten und Unternehmen attraktiv? Und für die ist ja nicht attraktiv, dass es irgendwo in Nordneukölln ein Milieuschutzgebiet gibt, was migrantischen Familien das Bleiben in ihren Wohnungen ermöglicht, sondern für die ist attraktiv, dass es hier freie Flächen gibt, in denen Baugruppen sich verwirklichen können, in denen die Bürgerstadt AG Ökolofts an allen Ecken bauen darf, in denen auch große Investitionen wie Mediaspray stattfinden. Also das aus der Logik ist das ja völlig konsequent, die stadtpolitischen Schwerpunkte genau auf so eine Mittelklasse-Orientierung, erfolgskarriereorientierten Schichten zu setzen. Und der Preis, den diese Orientierung so einer unternehmerischen Stadtpolitik aber mit sich bringt, den sieht man dann sehr deutlich, wenn eben relativ schutzlos die Mieten in solchen Gebieten wie Nordneukölln dann auch steigen.
Zurück im sogenannten Kreuz Köln.
Auf der einen Seite natürlich ist es angenehmer und man kann mehr machen, du kannst auch mal weggehen und so weiter und kannst dir halt auch irgendwie mit Anfang 20 überlegen, ob du jetzt nach Neukölln ziehst, weil es hier nett ist. Aber auf der anderen Seite hat es halt mit den Leuten, die hier waren, nichts zu tun, sondern ist die Frage, wo du wohnen willst, ob du halt schick wohnen willst und ob du was erleben willst, was du, ob du meinst, okay, das sind meine Leute, mit denen ich groß geworden bin, die auch ja, einen Kiez prägen so. Und halt eine andere Stimmung haben als hier, wir gehen mal feiern.
Naja, also man merkt schon, dass die meisten Leute, die hier hingezogen sind, mit den Leuten, die davor hier gewohnt haben, relativ wenig zu tun haben. Also ich finde schon, das ist auf jeden Fall eine Parallelgesellschaft, aber in die andere Richtung.
Viele betrachten die Entwicklung im Norden Neuköllns als zwiespältig. Nicht zuletzt, weil sich die kulturelle Aufwertung des Kiezes durchaus auch positiv bemerkbar macht. Die neuen Cafés und Kneipen sind rege besucht.
Ich gehe halt gerne in andere Cafés und von daher, mir ist klar, wie so Prozesse ablaufen, dass man halt selber immer Teil auch von Umstrukturierungs- und Gentrification-Maßnahmen oder Entwicklungen, muss man ja eher sagen, selber ein Teil davon ist. Das ist in Kreuzberg nicht anders, als es in Neukölln ist. Die Läden, in die Linke gerne gehen, das sind natürlich auch die, in die die kreativ schaffenden oder so gehen, die Leute, die halt einfach ein bisschen mehr Geld haben, die auch bereit sind, vielleicht für eine Wohnung ein bisschen mehr Geld auszugeben, die auch gerne in einem Bezirk wohnen, der noch nicht so durchgestylt ist. Und von daher ist man wirklich immer Teil von so einer Entwicklung und kann sich da nicht ausnehmen.
Eine Entwicklung mit zu befördern, die nicht gewollt ist oder sogar abgelehnt wird, das ist der Widerspruch, in dem sich die sogenannten Pioniere befinden. Als Pioniere gelten innerhalb eines Gentrifizierungsprozesses diejenigen, die als Erste in die Viertel ziehen und für kulturelle Attraktivität sorgen oder diese jenseits des Mainstreams suchen. Martin von der Gruppe Avanti.
Das Problem an den Pionieren ist ja, dass, also erstmal sind wir selber auch sehr oft diese Pioniere, alles sind ja diejenigen, die als Erste in so ein Viertel ziehen, dort mit diesem Prozess der kulturellen Aufwertung anfangen, indem sie halt Cafés eröffnen, früher auch, indem sie Häuser besetzt haben, Kultur reingebracht haben, Clubs, Galerien oder ähnliche Sachen, was ja an sich jetzt erstmal nichts Schlechtes ist, aber sie ja sozusagen diejenigen sind, die erst dieses Viertel interessant machen, das in der Öffentlichkeit bekannt machen, sodass dann auch Leute erstmal als Publikum dann in diesen Kiez kommen, das zahlungskräftig ist und dann irgendwann dort auch wohnen wollen.
Der Stadtsoziologe André Holm.
Das heißt, dass wir so eine richtigen Verdrängungs- und Wanderungsketten haben, die häufig dazu führen, dass die, die in den bereits aufgewerteten Gebieten sozusagen die Opfer von diesen Prozessen sind, in Anführungsstrichen, also die, die da verdrängt werden aus ökonomischer Perspektive, in den dann noch preiswerten Gebieten natürlich zu den zahlungskräftigeren gehören. Also gerade bei den Wohngemeinschaften ist es ja allgemein noch bekannt, dass eben durch das Zusammenlegen von mehreren auch geringen Einkommen eine höhere Kaufkraft oder eine höhere Mietzahlungsoption entsteht im Vergleich jetzt zu größeren migrantischen Familien zum Beispiel oder im Vergleich zu Alleinerziehenden mit mehreren Kindern, sodass eben so ein mehr Erwachsenenhaushalt zahlungskräftiger ist und deshalb eben auch dieses Verdrängungspotenzial hat, weil sie viel konkurrenzfähiger sind, wenn es um die Vergabe von neuen Wohnungen geht.
Droht den Anwohnerinnen und Anwohnern im Norden Neuköllns also die Vertreibung? Müssen schon bald diejenigen, die nicht in Wohngemeinschaften leben, wegziehen? Auch wenn es über den Wegzug von Mieterinnen und Mietern aus dem Norden Neuköllns noch keine sozialwissenschaftlichen Daten gibt. Viele stellen jetzt schon eine solche Entwicklung fest.
Naja, das ist schon klar. Die Mieten steigen. Also das habe ich selbst gemerkt, weil ich jetzt auch vor kurzem eine Wohnung gesucht habe. Und ist ganz klar, dass die Leute, die nicht so viel Geld haben, abwandern Richtung Süden. Also keine Ahnung, Hermannstraße runter oder Rixdorf oder so.
Es verschwinden einfach Menschen. Hier um die Ecke in der Manizio-Straße, also das ist so ein großer Komplex, der geht von einem Ufer zum anderen und war voll mit arabischen Familien und türkischen Familien und halt jede Menge Kinder. Und das wurde jetzt gerade vor einem halben Jahr verkauft und wurde ein Wachschutz eingerichtet. Der Spielplatz auf dem Hof wurde eingezäunt und dann abgerissen. Und man sieht, ja, Mieten um 100 Euro rauf im Schnitt. Und jetzt wohnen da nur noch deutsche Studenten. Also es ist ganz klar, die haben echt radikal gesäubert.
Und das Dramatische aus der Perspektive der Bewohnerin ist ja häufig, dass in solchen Gebieten, also wo jetzt schon die Mietbelastungsquote bei 30-40% zum Teil liegt, ja auch ganz geringe Aufwertungsmaßnahmen dazu führen, dass die Miete nicht mehr bezahlbar ist und dass man das kompensieren muss, indem man Zimmer untervermietet, indem man Überbelegungen in Kauf nimmt oder indem man wegzieht.
Was also lässt sich tun? Kann die beschriebene Entwicklung überhaupt noch aufgehalten werden? Im Herbst 2011 wird in Berlin ein neuer Senat gewählt. Die Initiative Steigende Mieten stoppen hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema Miete und Wohnen bis dahin auf die Agenda der Stadtpolitik zu setzen. Die Privatisierungen sollen gestoppt und rückgängig gemacht werden. Öffentliche Wohnungsunternehmen sollen wieder in solidarischer Verantwortung und nicht rein nach Profitkriterien geführt werden. Der Senat soll durch Mietobergrenzen in den privaten Wohnungsmarkt eingreifen. Repressive Maßnahmen wie Zwangsumzüge von Hartz-IV-Bezieherinnen und Beziehern sollen gestoppt werden. In einem Flugblatt des Bündnisses heißt es:
Diese Forderungen stehen noch konträr zur derzeitigen Berliner Wohnungspolitik, die eigentlich keine ist. Aber die Zeiten, in denen jede Forderung mit dem Argument der Finanzknappheit abgetan werden konnte, sind vorbei. Hohe und steigende Mieten sind Ausdruck einer Politik, die sich nicht an den Bedürfnissen der Mehrheit der Bevölkerung orientiert. Um diese Politik zu verändern, haben wir uns im Berliner Mietenbündnis zusammengeschlossen. Dabei können wir in der Mieterstadt Berlin an eine lange Tradition unterschiedlichster Mieterinnenkämpfe anknüpfen. Runde Tische, Demonstrationen, Formen des zivilen Ungehorsams, Mietenboykott, Wohnungs- und Hausbesetzung.
Gentrifizierung ist kein Berliner Phänomen. Weltweit, ob in den USA, Finnland oder Indien, finden Prozesse der urbanen Aufwertung und des Ausschlusses statt. Somit ist die Stadt auch ein Abbild der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Trennung zwischen Arm und Reich vollzieht sich auch auf kleinstem Raum, geografisch.
In dem Dokumentarfilm Empire St. Pauli über Gentrifizierung in Hamburg St. Pauli äußert einer der Anwohner:
Die Leute raus, Mieten hoch, bumm. Ganz normal Kapitalismus, oder wie sagt man?
Das klingt fatalistisch. Martin von Avanti?
Dass sich bei Wohnraum ja um Sachen der Daseinsvorsorge handelt, also sowas ähnliches wie, so wie Wasserbildung, Mobilität etc., sagen wir, das sind eigentlich Sachen, die voraussetzungslos für jeden zur Verfügung stellen müssen. Und da kommen wir natürlich an die Grenzen auch des derzeitigen ökonomischen Systems, des Kapitalismus, wo ja eigentlich alles einen Tauschwert hat und der Gebrauchswert nur nebensächlich ist. Und im Endeffekt eine soziale Wohnungspolitik im Interesse aller ist innerhalb dieses kapitalistischen Systems nicht möglich, aber es sind trotzdem Veränderungen möglich und aufgrund dieses Prozesses, der gerade stattfindet, wäre es jetzt illusorisch, einfach nur zu sagen, wir warten, bis die Krise sich auch zum vollständigen Desaster des Kapitalismus entwickelt, sondern wir müssen jetzt und hier ansetzen und Verbesserungen erreichen und darüber versuchen halt auch Politisierung voranzutreiben. Was erstmal total wichtig ist, ist Basisaufklärungsarbeit überhaupt zu machen, also zu gucken, was passiert eigentlich genau, wo sind hier zentrale Akteure in diesem Prozess. Ist es möglich, im Kiez oder auch berlinweit Bündnisse aufzubauen? Es gibt ja jetzt beispielsweise dieses Bündnis steigende Mieten stoppen, wo ja so Leute aus verschiedenen Initiativen zusammengekommen sind und halt versuchen, ihr politisches Gegengewicht zu schaffen. Politisch muss man auf jeden Fall, also ist es notwendig, den Senat unter Druck zu setzen, dass wieder verstärkt in kommunalen und sozialen Wohnungsbau investiert wird und nicht so, wie es jetzt gerade passiert, einfach nur kommunalen Wohnungsbau als oder die Wohnungsbauunternehmen als Quelle für die Tilgung der Schuldenlast von Berlin anzusehen, sondern dass sie auch dafür da sind, Wohnungen für einkommensschwache Haushalte zur Verfügung zu stellen. Und da muss natürlich gezielt in so eine Gebiete, wo so eine Aufwertungsprozesse stattfinden, interveniert werden, beispielsweise, dass Baulücken halt nur für solche, für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden und nicht irgendwie für irgendwelche Baugruppen oder für private Investoren.
Das weiß man natürlich nicht, wenn es extrem steigt hier oder so, dann sage ich ja, da muss man abwarten jetzt. Da hofft man ja, dass es jetzt bleibt, aber schon gesagt, da muss man abwarten.
Abwarten? Abwarten und der begonnenen Gentrifizierung ihren Lauf lassen? Das ist keine Lösung. Es ist also an der Zeit, sich im Norden Neuköllns genauer umzusehen, miteinander zu reden und einzugreifen.
Neukölln in den Kollwitzplatz verwandeln? Der Traum vom Rand ist ausgeträumt. Neukölln. Symbolische und reale Aufwertung. Eine Erkundung. Ein Radiofeature von Martin Kaschube. In Zusammenarbeit mit Avanti. Projekt Undogmatische Linke.
Wir danken allen Interviewpartnerinnen und Partnern für die Mitarbeit. Weitere Informationen im Internet unter www.mietenstopp.blogsport.de sowie www.avanti-projekt.de. Kompetente Beratung für Mieterinnen und Mieter gibt es bei der Berliner Mietergemeinschaft. www.bmgev.de.
Ich nicht. Irgendjemand muss was machen und wenn man es machen muss, sind wir auch dabei. Wir wollen das nicht.